Für mich ist immer ein wichtiger Punkt, wenn man sich um das Thema Lernen und Computerspiele kümmert, dass man das nicht überhöht. Also man soll es nicht leugnen, dass man nicht dabei was lernen kann, aber man soll es auch nicht überhöhen.
Kann man mit Computerspielen wirklich lernen? Welche Lernspiele taugen was für den Familienalltag oder sogar für die Schule? Genau darum geht es in dieser Folge. Hallo zusammen zu Team Timster, Medienwissen für Eltern, dem Mediengespräch vom Kinderkanal von ARD und ZDF. Ich bin Ika Kiewit, ich bin Redakteurin aus der Team Timster Redaktion. Schön, dass ihr zuhört. Wie gut wäre es eigentlich, wenn jedes Computerspiel, jede App, jedes Konsolenspiel irgendwo so einen pädagogischen Mehrwert für unsere Kinder hätte? Gerne auch noch mit Lerneffekt und ja, die wichtigsten schulischen Inhalte am besten direkt obendrauf. Oder wäre das überhaupt so gut? Es ist jedenfalls nicht die Realität, aber spielerisches digitales Lernen, das bahnt sich immer öfter seinen Weg in die Schulklassen und in unseren Familienalltag zu Hause. Wenn es um Lernspiele geht, dann gibt es eine ziemliche Menge an Begriffen und Definitionen. Und die habe ich mal für euch zusammengefasst, die drei wichtigsten für diese Folge: Gamification, Serious Games und Lernspiele. Und das Ganze in 60 Sekunden. Der Spieltrieb ist uns allen angeboren. Bei dem Begriff Gamification, übersetzt am ehesten Spielifizierung, wird von typischen Spielelementen in einem spielfremden Kontext gesprochen. Das könnte zum Beispiel der Schulunterricht sein, in dem ein digitales Quiz mit einer Rangliste oder auch ein Online-Rätsel mit Punkten gespielt wird. Wenn ihr die Bezeichnung Serious Games hört, dann sind das nicht nur einzelne Elemente aus Spielen, sondern komplette Spiele. Serious, weil sie eine ernsthafte Absicht haben und diese Spiele über reine Unterhaltung hinausgehen. Die Spielmechanik verfolgt dabei den Zweck, eine pädagogisch orientierte Botschaft zu vermitteln. Spiele zum Thema Klimaschutz oder Rassismus zum Beispiel. Und wenn das Serious Game nur dem Zweck Bildung und Lernen dient, dann spricht man von Lern- oder Bildungsspielen. Lernspiele vermitteln den Spielenden, also im besten Fall, Fähigkeiten und Wissen zu bestimmten Themen. Wir sind motiviert, weiterzumachen und werden spielerisch mit Lernerfolg belohnt. Ja, soweit so gut. Jetzt würde ich euch aber gerne meinen Gast vorstellen. Er ist der Medienexperte im Bereich Kinder und Digitales. Thomas Feibel ist Autor, Journalist und leitet das Büro für Kindermedien in Berlin. Außerdem hat er noch den Kindersoftwarepreis Tommy mitbegründet, der seit 2002 für die besten digitalen Spiele und, das ist seit 2020 neu, auch im Bereich Bildung vergeben wird. Und Vater von 4 Kindern ist Thomas Feibel auch noch, also insgesamt macht ihn das einfach zu einem idealen Gesprächspartner für unser heutiges Thema: Lernen mit Computerspielen. Hallo Thomas, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Ich würde dir gerne mal die Frage und den Folgentitel direkt weiterleiten. Lernen mit Computerspielen, geht das denn deiner Meinung nach?
Ja, das ist, man könnte die Frage auch so ein bisschen anders mal umdrehen und sagen, warum spielen Kinder? Spielen sie tatsächlich, um zu lernen?
Nein.
Oder, nein, oder? Und vielleicht muss man, glaube ich, nochmal so ein paar Schritte zurückgehen und sich überlegen, warum spielen Kinder überhaupt? Also auch jetzt mal analog, ja? Warum tun sie das? Weil es zu ihrer Entwicklung dazu gehört. Weil man kann ja gar nicht spielen als Kind, ohne was zu lernen. Das ist gar nicht, finde ich, zu trennen. Und beim Spielen gibt es ganz viele Kompetenzen, die Kinder lernen. Das ist Kreativität, Fantasie, Empathie, Konzentration, Ehrgeiz, Ausdauer. Alles Sachen, die ganz toll sind. Und beim Computerspiel ist das total ähnlich. Ja? Also deswegen ist ja auch dieser Reiz immer, wenn man Kinder fragt, wie muss ein gutes Computerspiel sein, dann sagen die ganz oft, es darf nicht zu leicht sein, aber es darf auch nicht zu schwer sein, weil sie einfach diesen Punkt brauchen, dass man sich so ein bisschen steigern kann. Und beim Computerspiel gibt es noch einen Punkt, den man dann beachten muss, und das ist nämlich, es gibt sowas wie gesteigerten Orientierungssinn, eine Reaktionsfähigkeit, bessere Geschicklichkeit, taktisches, logisches Denken, und wenn dann eben auch noch über online mit anderen verbunden bist, dann kommt noch eine soziale Komponente dazu, dass du eben mit anderen redest. Das sind alles Sachen, die passieren nebenbei, aber es sind halt keine Sachen, die geschehen, damit Kinder was lernen. Also sie können das alles machen und lernen dabei eine ganze Menge, aber das, was du hören möchtest, ist ja, kann man gezielt was mit Computerspielen lernen? Und das würde ich halt gerne so ein bisschen trennen, weil auch da muss man so ein bisschen aufpassen. Also für mich ist immer ein wichtiger Punkt, wenn man sich um das Thema Lernen und Computerspiele kümmert, dass man das nicht überhöht. Also man soll es nicht leugnen, dass man nicht dabei was lernen kann, aber man soll es auch nicht überhöhen. Also das klassische Beispiel eigentlich, wenn du immer googelst oder andere fragst oder Artikel suchst, was können Kinder mit Computerspielen lernen, dann lese ich ganz oft, sie verbessern ihre Hand-Auge-Koordination. Ja? Jetzt frag doch mal ein Kind, warum spielst du? Und wenn dann dein Kind sagt, ich spiele wegen der Hand-Auge-Koordination, weil ich die dann verbessern kann, dann würde ich mit dem Kind zum Arzt gehen.
Ich glaube auch nicht, dass ein Kind genau das darauf antworten würde, dass es seine Hand-Auge-Koordination verbessert. Aber ist es dann nicht so eine Beruhigung für die Eltern, dass sie quasi sagen, so ja, okay, ich lehne mich jetzt zurück, weil genau das lernt es damit?
Ich bin nicht so ganz sicher, wozu man das braucht. Also ich glaube, es gibt viel wichtigere Sachen, die Kinder lernen müssen. Zum Beispiel wird ja immer gefragt, ab wie vielen Jahren sollen sie den Computerspiele spielen? Und kann man das schon im Kindergarten machen? Mhm. Jetzt, nachdem es eben Apps gibt, ist es ja noch drastischer. Ja? Mhm. Und ich denke immer so, wenn sich das in Maßen hält, glaube ich, gibt es kein Problem. Aber müssen Kinder nicht im Kindergartenalter ganz andere Dinge lernen? Nämlich, wie geht man mit anderen Kindern um? Was ist mit Klettern, Rennen? Da gibt es auch viel, viel wichtigere Dinge als die digitale Welt. Und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass es irgendwie schlecht ist, wenn es in der frühkindlichen Bildung jetzt zu digitalen Themen kommt. Aber bitte alles in Maßen.
Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz deutlich machen, dass wenn wir jetzt über Computerspiele reden, meinen wir alle digitalen Spiele für Kinder. Jedenfalls meine ich das, wenn ich dich frage. Genau. Mhm. Und weil es hier heute eben um Lernspiele geht, die werden ja ganz oft bezeichnet als der gesunde Brokkoli in einer Schokohülle getarnt. Ne? Was sind denn Lernspiele für dich? Wie würdest du ein Lernspiel definieren?
Also es gibt zwei Arten von Lernspielen. Das eine ist die klassische Lernsoftware, die ist aber eigentlich fast schon tot. Und das ist so, der kleine Bär und Elefant, die tippeln um die Welt und sie kommen aber jetzt nicht über diese Brücke, erst wenn sie die Matheaufgabe gelöst hast. Mhm. Ja, und sowas gibt es jetzt schon länger nicht mehr, weil sich das offensichtlich nicht verkauft und weil, wenn Kinder heute was lernen wollen, die sind viel pragmatischer geworden, die sind ja viel mehr digital unterwegs. Das heißt, wenn die jetzt Vokabeln lernen wollen, dann wollen sie keinen Pudel und keinen Elefanten und keine Maus, sondern sie wollen einfach nur diese Vokabeln lernen. Das ist die Lernsoftware. Dann gibt es etwas, das nennt sich Serious Games. Das heißt also, wenn ernste Themen in ein spielerisches Umfeld getaucht werden. Diese zwei Sachen würde ich einfach gerne unterscheiden. Ich habe neulich einen Menschen interviewt, der Lehrer fortbildet in Sachen Spielen. Mhm. Und der sagt, Serious Games ist eigentlich eine Mogelpackung, weil es ist immer sehr viel Serious und sehr wenig Game und die Kinder merken das. Mhm. Und ich bin nicht so ganz dieser Meinung, weil ich einfach denke, über Serious Games beschäftige ich mich mit Dingen, mit denen ich mich vielleicht sonst nicht beschäftigen würde. Ich sage dir mal ein Beispiel. Ich habe so eine VR-Brille und da kann man in einer bestimmten Anwendung das Anne-Frank-Haus besuchen, ja, und sich dann das wie ein Museumsbesuch angucken. Mhm. Das finde ich total super, ja, also ja. Weil ich ja dann tatsächlich in dem Museum drin bin, weil es ja eben VR ist. Und ich denke, das ist eine sehr gute Motivation, sich mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen ich mich vielleicht als Kind nicht so auseinandersetzen würde, wenn es heißt, lies mal von Seite 42 bis 44, was da steht. Mhm. Also so ein Spiel kann einfach motivieren, es kann dich beschäftigen. Und vor allem beim Spiel ist auch so, du möchtest ja was lösen. Du möchtest ja, in dem Fall war es kein richtiges Spiel, sondern nur ein reiner Museumsbesuch, aber du möchtest ja auch was erreichen. Mhm. Beim Tommy letztes Jahr hat ein Spiel gewonnen, das heißt Kleine Löschmeister.
Mhm. Super.
Das wurde sowohl von Kindern der Kindergartenjury gewählt, als auch von den Kindern, die zwischen 10 und 13 waren. Mhm. Das will schon mal was heißen. Ja?
Absolut.
Ja. Und da geht es ja nur darum, wie lösche ich Feuer, was muss ich beachten, in welcher Reihenfolge und so weiter. Ja? Und klar hat schon Feuerwehr schon immer eine Faszination auf Kinder ausgeübt, aber dabei kann man einfach so spielen und dabei erfahren, wie löse ich Probleme, ja? Und wie gehe ich vorwärts. Das finde ich sehr gut. Es gibt auch andere Spiele, bei denen du dann auf Krebszellen schießt und so weiter. Und was ein Spiel, das mir besonders gut gefallen hat, das ist schon älter, das heißt The Unstoppables. Mhm. Das kommt aus der Schweiz und da sind dann vier Menschen, die körperlich beeinträchtigt sind. Also einer sieht nichts, einer sitzt im Rollstuhl und die müssen in einem Spiel etwas lösen. Und das geht aber nur, wenn sie sich gegenseitig helfen. Mhm. weil immer, es gibt immer einen, der was besonders gut kann. Und das finde ich super. Also der Einsatz von solchen Sachen ist in der Schule bestimmt ein Gewinn, im Sinne von, man hat den Alarm, die Kinder sind fokussiert, sie interessieren sich dafür, eher als wenn ich sage, ich habe da eine kleine PowerPoint vorbereitet und die habe ich sogar handgezeichnet. Ja? Also aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, damit, dass ich das jetzt einmal gespielt habe, bin ich mit dem Thema durch. Es ist jedenfalls meine Meinung, es kann einfach so eine Art Appetizer sein, um es dann in der Schule zu vertiefen.
Thomas, wie kann ich denn als Elternteil, als Erziehungsberechtigter, Erziehungsberechtigte ganz schnell herausfinden, was ein gutes Lernspiel für meine Kinder ist? Gibt es da Kriterien?
Ich bin ja nicht so ein Riesenfan von Kriterien, weil die Kriterien führen immer dazu, das beruhigt dich, aber es bringt nichts. Wenn man Kinder zum Beispiel fragt, woran erkennst du ein gutes Computerspiel, dann sagen sie die Grafik. Mhm. Und dann sage ich, also wenn ein Spiel keine gute Grafik hat, ist es schlecht. Mhm. Dann sagen alle in der Schule, ja. Mhm. Also ich gehe ja oft in Klassen, mache da Lesungen, deswegen komme ich mit denen ins Gespräch. Und dann sage ich, ja, und was ist mit Minecraft? Minecraft ist ein Spiel, das wirklich Millionen von Kindern fasziniert, wo sie bauen können wie verrückt und konstruieren. Und es ist wirklich ein tolles Spiel, aber es hat jetzt keine gute Grafik. Mhm. Deswegen kann man sich darauf, finde ich, nicht verlassen. Also was man machen kann, ist, man kann natürlich beim Spieleratgeber NRW nachschlagen, man kann beim Internet-ABC nachschlagen, man kann gucken, was beim Tommy gewonnen hat. Mein Tipp wäre immer, wenn es nicht gerade eine App ist, dass man in die nächste öffentliche Bibliothek geht, denn die meisten öffentlichen Bibliotheken verleihen auch Spiele. Mhm. Und zwar Konsolenspiele und auch PC-Spiele. PC-Spiele wahrscheinlich jetzt eher rückläufig, weil das ja immer mehr ins Digitale und Runterladen abdriftet. Aber und da finde ich, da merkt man doch am besten eigentlich, das gilt ja nicht nur für Lernspiele, sondern überhaupt für Spiele, kann man doch mal testen, wie ist denn das? Man guckt sich das mit seinen Kindern zusammen an und stellt fest, würde ich das kaufen oder würde ich das nicht kaufen? Gefällt mir das? Bringt das meinem Kind was? Und jetzt die wichtigste Frage, gefällt es auch meinem Kind? Mhm.
Ja.
Also das wäre so mein Vorschlag.
Was muss denn aus deiner Sicht ein Lernspiel alles haben, damit es Kindern Spaß macht?
Also darüber habe ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht. Mhm. Spontan würde ich immer sagen, es muss sich schon die Waage halten zwischen Spiel und Inhalt. Und der Inhalt kann nicht praktisch so kommen nach dem Motto, du hüpfst jetzt hier dreimal mit deinem Helden über Stock und Stein und dann liest du einen Artikel aus dem Pockhaus. Mhm. Also das muss irgendwie auch, das muss praktisch beiläufig sein. Man muss beiläufig etwas, finde ich, lernen. Und man muss natürlich auch das Gefühl haben, dass es ein Ziel hat, dass es auf etwas hinausführt, also damit ich mich damit beschäftige. Mhm. Wenn es einem Lernspiel gelingt, ein super ödes Thema so aufzubereiten, dass ich am nächsten Tag sage, ich möchte es unbedingt weiterspielen und ich möchte jetzt wissen, wie das ausgeht und ich möchte das schaffen, dann glaube ich, macht das alles richtig.
Hm. Einige Lernspiele sind ja voller Fakten und Texte. Das soll aber nicht so sein. Oder wie stehst du dazu?
Also wenn es mal einen Text zu lesen gibt, habe ich ja gar nichts dagegen. Ich selber schreibe Bücher. Also ich würde nie etwas gegen das Lesen sagen. Oft ist es, habe ich jedenfalls oft genug erlebt, da kommt ein Spiel und man kriegt erklärt, was man machen muss. Man soll das lesen. Und die klicken aber immer weiter, weil die wollen jetzt einfach anfangen zu spielen. Mhm. Und dann verstehen sie das Spiel nicht und sagen, was muss ich denn jetzt machen? Ja. Und auch da bin ich der Meinung, ein Tutorial sollte nicht aus Text bestehen, sondern du probierst etwas aus und lernst es dann dabei. Und ich fände es gut, wenn du dich vertiefen möchtest, dass es da was gibt. Aber es sollte dann eben so ein separater Teil sein und nicht unbedingt, lies erst mal 20 Seiten in diesem PDF, bevor es in dem Spiel weitergeht.
Ja, hast du vielleicht einen Tipp für uns, gerade so umstrittene Spiele wie Fortnite oder Brawl Stars? Wenn ich jetzt möchte, dass mein Kind gerade das links liegen lässt und sich vielleicht mal für ein Physik oder für ein Geschichtsspiel oder sowas interessiert, wie würdest du denn da rangehen?
Ja, das ist meine Lieblingsfrage, glaube ich. Also erstens mal muss ich mir überlegen, möchte ich überhaupt, dass mein Kind Fortnite spielt? Und Fortnite ist ja für mich persönlich nichts anderes als Völkerballen mit digitalen Mitteln. Am Schluss ist es so, der übrig bleibt, überlebt. Es ist ja auch nicht wahnsinnig brutal und trotzdem hat es aber auf der Seite der Google Apps oder der Android Apps hat es von der USK eine 12 gekriegt. Mhm. Also da würde ich mir überlegen, möchte ich das? Das sind ja auch relativ militärische Spiele. Ja. Jetzt, wenn ich aber jetzt Pazifist bin, ja, und absoluter Meinung bin, Krieg ist kein Spaß, was übrigens tatsächlich meine Meinung ist. Also ich würde, ich habe überhaupt kein Problem damit, Zombies das Leben abzusprechen, obwohl, wir haben ja gar keins mehr, aber ich habe keinen Spaß daran, Krieg zu spielen. Und dann kann ich das gegenüber meinen Kindern auch vertreten. Ich kann es argumentieren. Ich will es nicht verbieten aus Prinzip, sondern weil ich damit dem Thema ein Problem habe. Und dann würde ich auch die Konsequenzen daraus ziehen. Das führt dann dazu, nächste Frage der Eltern, was mache ich, wenn ich ein Spiel mein Kind verboten habe, aber es spielt dann bei seinen Freunden weiter? Dann sage ich, so what? Es geht ja darum, als Eltern eine Haltung zu haben und die auch seinen Kindern gegenüber stabil anzubieten und zu sagen, das ist meine Meinung und das sind ja auch Werte, die man da vermittelt. Ich werde nie verhindern können, dass Kinder zu anderen Kindern spielen gehen. Was ich schwierig finde, ist, wenn du sagst, Fortnite spielen, jetzt mach doch mal dieses Physikspiel lieber. Also ich würde das gar nicht ins Verhältnis setzen wollen. Das ist einfach eine Konkurrenz, die kann ja nur schlecht ausgehen. Also entweder möchte ich zusammen mit meinem Kind mir sowas angucken, weil es eben, was weiß ich, schlecht in Physik, Englisch oder sonst was ist. Aber ich kann nicht sagen, stattdessen, das wird nicht funktionieren.
Was würdest du denn deinem Kind entgegnen, wenn es jetzt sagen würde, ja, aber bei Fortnite lerne ich doch total viel soziales Miteinander. Das ist ein Multiplayer-Spiel und ich muss total strategisch vorgehen.
Also wenn mein Kind das sagt, dann wäre ich als allererstes mal stolz. Ja. Dann habe ich nämlich ein sehr kluges Kind, das mich mit meinen eigenen Waffen besiegen möchte. Und das habe ich mir dann selber eingebrockt. Ja. Wie gesagt, also entweder stehe ich dahinter, dass ich dieses Spiel ablehne und kann es argumentieren. Oder es ist mir egal. Oder ich sage, das Spiel ist gut. Also, es geht wirklich um die Haltung. Es geht nicht um die Argumente.
Ja. Lass uns mal zum Kindersoftwarepreis Tommy kommen. Du bist Veranstalter des Kindersoftwarepreises Tommy. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ein Preis, der für besonders gute Kindersoftware, also für Computerspiele und Apps und Co. Jedes Jahr verliehen wird. Und dabei hat immer eine Kinderjury das letzte Wort. Und die Bildungskategorie, die ist jetzt seit 2020 neu. Wie haben denn die Kinder darauf reagiert? Wie war die Resonanz?
Die haben alles andere liegen lassen und sich sofort auf die Bildungssoftware gestürzt. Das würdest du jetzt gerne hören.
Das wäre traumhaft, ja.
Ja, also es ist durchwachsen, würde ich sagen. Ja, also weil was daran liegt, dass auch Konsolenspiele eben da waren, die, was weiß ich, wenn Super Mario da ist und du sollst jetzt aber eine Bildungssoftware testen, dann schießt natürlich die ganze Zeit darüber. Aber die Wahrheit ist, am Ende machen sie es doch, weil sie eine Aufgabe haben. Und die Aufgabe ist, ein Spiel kritisch zu beurteilen. Das nehmen sie sehr ernst. Und am Ende hat ja dann auch etwas gewonnen, und zwar das antike Griechenland. Und das basiert eigentlich auf einem anderen Spiel, das ab 16 ist und wo man die ganze Zeit mit Schwertern und so. Aber da sollte man eben sich in Ruhe die Welt angucken. Und das war das Spiel, was alle Kinder am meisten überzeugt hat. Also ein Spiel, das nebenbei so über die griechische Kultur etwas vermittelt hat und aber auch noch richtig gut aussah.
Was waren denn deiner Meinung nach die besten Apps, die besten Spiele aus der Kategorie Bildung oder die auch besonders, weiß nicht, auf Platz 2 oder auf Platz 3 vielleicht waren oder vielleicht waren es ja auch noch andere, die dich wirklich überzeugt haben?
Es gab ein paar Sachen, die fand ich sehr gut, die aber es nicht unbedingt so auf Siegertreppchen geschafft haben. Also einmal war das ein Buch kombiniert mit einer App, das hieß Programmieren lernen mit Scratch. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass Programmieren unglaublich wichtig ist und zwar jetzt nicht, damit Kinder später unsere Wirtschaft retten, sondern ich finde, Programmieren gehört oder überhaupt der Umgang mit digitalen Medien ist so wichtig wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Wenn wir einen Lehrerpreis gemacht hätten, also eben wo nicht Kinder das letzte Wort gehabt hätten, dann hätte DigiClass meiner Meinung nach eine große Chance gehabt zu gewinnen. Denn DigiClass bringt den Online-Unterricht oder den Unterricht zwischen Schulklasse, die zu Hause im Homeschooling ist, und Lehrer auf eine völlig neue Ebene. Mhm. Und zwar, weil du, ich habe da so Beispielvideos gesehen, wo eine Lehrerin 5 Spielfiguren nebeneinander stellt und sagt, plus diese 5 Spielfiguren sind 10. Und dann haben Kinder das nachgefilmt mit ihren Spielsachen und haben das, und das wurde dann immer schwieriger. Mhm. Ist jetzt ein Beispiel dafür. Das fand ich ziemlich cool. Aber das muss eigentlich eben dann tatsächlich von der Lehrerin oder dem Lehrer eben eingesetzt werden. Dann gab es eine Geschichte von Die gab es schon mal und zwar kostenlos im Internet. Jetzt plötzlich ist es eine App und kostet Geld. Das hieß Laika, die Spur des goldenen Knochens. Und da ist es so, dass du auf so einem Hundespielplatz ist irgendwie der goldene Knochen verschwunden und du musst ganz viele Hunde interviewen und Informationen sammeln und kombinieren, um herauszufinden, was da los ist. Mhm. Und dabei musst du auch relativ viel lesen, weil es geht ums Lesen. Mhm. Und das fand ich so, das waren Sachen, die mir wahnsinnig gut gefallen haben.
Thomas, ich würde ganz gerne mal was vorlesen, um mal einen Schwenk in die Schule zu machen. Die Professorin Linda Breitlauch für Game Design an der Hochschule Trier, die hat gesagt, dank unseres Schulsystems verbinden sehr viele Menschen vor allem Langeweile, Versagensangst oder Desinteresse mit Lernen. Das virtuelle, interaktive Lernen fühlt sich deshalb zunächst gar nicht mal wie Lernen an. Würdest du das so unterschreiben?
Ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass ich mir wünschen würde, dass die Schule viel weiter ist, was technologische Dinge betrifft, als sie ist. Und denn wenn man mal genau hinschaut, dann ist doch die Pandemiezeit eigentlich ein sehr gutes lieferte ein sehr gutes Bild ab, was man so unter der Lupe oder Mikroskop angucken kann. Mhm. Man kann sagen, im letzten Jahr jedenfalls war das so. Alle haben sich wahnsinnig Mühe gegeben, aber eine Sache ist auf der Strecke geblieben, nämlich die Medienkompetenz. Mhm. Und das ist, was ich eigentlich der Schule so ein bisschen vorwerfe, dass man sich versucht, irgendwie mit Whiteboards und allen möglichen Sachen aus der Misere zu retten, aber dann eben Zweitklässlern sagt, druckt doch mal euer Arbeitsblatt aus. Mhm. Und woher soll denn ein Zweitklässler wissen, wie man etwas ausdruckt? Mhm. Und ausdrucken, würde ich jetzt sagen, ist jetzt nicht so schwierig. Ja? Aber es muss ihn halt mal jemand zeigen. Und das ist für mich so das banalste oder das unterste Level an Medienkompetenz, die Kindern vermittelt werden müssen. Mhm. Lass uns doch mal bei den Grundkenntnissen anfragen. Lass uns doch nicht ganz groß denken und überlegen, alle Schulen haben, jeder Schüler bekommt ein iPad und dann ist die Sache geritzt. Nein, also wir müssen doch ganz, ganz woanders anfangen und das ist bei den Grundfähigkeiten. Und da würde ich mir wünschen, dass sowas wie Medienkompetenz nicht unbedingt als Schulfach, aber begleitend geben könnte. So ein Medienkompetenzvermittlungskonzept, das sich vom Kindergarten bis zum Ende der Schule durchzieht. Weil wenn Kinder nicht medienkompetent sind und überfordert sind mit eigenen Smartphones, dann passiert nämlich das, was passiert. Dann gibt es Fälle von Cybermobbing und auch da finde ich, Cybermobbing tut man immer so, als ob die Kinder Sadisten sind, die irgendjemand absichtlich schaden wollen. Das mag so sein, das mag es geben. Meiner Meinung nach ist es in den meisten Fällen einfach nur ein dummer Scherz, der aus dem Ruder läuft, nämlich in dem Moment, wo er online geht. Mhm. Und das zu wissen, das ist eine Frage der Medienkompetenz, weil jedes Kind findet es super lustig, wenn ein Klassenkamerad auf dem Foto im Netz zu sehen ist, wie er überraschend auf dem Klo so fotografiert worden ist. Aber kein Kind findet es lustig, wenn es selbst dieses Kind ist. Und deswegen ist Medienkompetenz so wahnsinnig wichtig vom Kindergarten, also Ende des Kindergartens bis durchgehend durch die ganze Schule. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, haben wir noch nicht ganz verstanden, wo es lang geht.
Findest du in dieses Wunschkonzept gehören Computerspiele mit rein? Findest du, Computerspiele gehören in die Schule oder in den Unterricht?
Das kommt immer natürlich auf die Lehrkraft an, wie die das findet. Und das würde ich bin zum Beispiel gar nicht der Meinung, dass ich, also ganz viele Lehrerinnen und Lehrer wissen zu wenig über Computerspiele, um sowas zu erlauben. Sie haben vielleicht dann auch bestimmte Befürchtungen, dass dann irgendwie irgendwas kommt, was nicht der Alterszielgruppe entspricht, weil man sich auch an die USK halten muss und so weiter. Ich hätte da einen ganz anderen Vorschlag. Ich finde, man kann das auch ganz ohne diesen, ich muss jetzt keinen gamefähigen Computer in der Schule haben, um diese Idee umzusetzen. In jeder Schule machen Schüler irgendwann eine Buchvorstellung. Und bei der Buchvorstellung geht es darum, wenn ich ein Buch lese, das ich zu meinem Vergnügen lese, lese ich das anders, als wenn ich hinterher eine Buchvorstellung machen muss. Mhm. Und also ich stelle den Autor vor, ich stelle das Buch vor, ich sage, worum geht es in der Geschichte, ich lese einen Teil vor und dann sage ich, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat und dann bin ich auch schon zu Ende und habe eine PowerPoint gemacht. Warum kann man nicht das Gleiche auch mit einer Spielvorstellung machen? Mhm. Mit der Spielvorstellung jetzt nicht statt der Buchvorstellung, sondern und. Das hat den Vorteil, dass man alle Kinder vielleicht dazu kriegt, die sich vielleicht nicht so fürs Lesen interessieren, sich ja trotzdem, diese Auseinandersetzung ist ja die gleiche. Ja? Ist das Spiel gut? Was hat mir daran gefallen? Wer hat es eigentlich erfunden? Was fand ich nicht so gut? Statt vorzulesen, kann man vielleicht ein kurzes Video zeigen oder einen Trailer zeigen, wie das funktioniert. Und das heißt, die Kinder werden in ihrer Lebenswelt ernst genommen. Sie müssen ja trotzdem kritisch etwas beurteilen und die Lehrkräfte haben den Vorteil, dass sie einerseits einen Einblick ins Kinderzimmer kriegen, womit beschäftigen sich Kinder, und andererseits auch die Chance haben zu sagen, Moment mal, wenn die Biene gegen die Wand fliegt, dann stirbt die doch. Wie ist denn das für dich mit dem Tod im Spiel? Also man kann all diese kritischen Fragen stellen, die man ja sonst, wenn man es auf einer abstrakten Ebene machen würde, nicht stellen kann. Und ich finde, davon haben alle was. Das wäre so mein Wunsch, meine Vorstellung, wie es funktionieren könnte. Und bestimmt gibt es auch schon Schulen, wo sowas passiert. Weil es eben die Schüler motiviert, die bei der Buchvorstellung hinten runterfallen. Und das sind nicht unbedingt die einfach nur nicht gerne lesen, sondern vielleicht auch einfach nicht gut lesen können. Und wenn die motiviert werden, sich auszudrücken und einfach, weil das Spiel sie begeistert, die dann auch Lust haben zu formulieren und zu argumentieren, das kann man doch nutzen.
Sagt Thomas Feibel, Experte für digitale Kindermedien. Ganz lieben Dank für das Gespräch, Thomas.
Bitte.
Wie immer findet ihr unter der Folge eine Liste von uns mit Tipps und Links zu guten Medieninhalten und Medienangeboten. Ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Folge ein paar gute Inspirationen zum Umgang mit Lernspielen im Familienalltag geben. Und im besten Fall habt ihr jetzt eine Haltung zum Thema Lernen mit Computerspielen. In der nächsten Folge geht es um die Arbeit der FSK, also der Freiwilligen Selbstkontrolle. Wie kommen eigentlich die ganzen Altersempfehlungen für Filme und Serien zustande? Und woran könnt ihr euch selbst orientieren, ob ein Film oder eine Serie gut ist für eure Kinder? Schreibt uns auf jeden Fall, was euch interessiert, und schreibt auch, wenn ihr Kritik oder Wünsche habt, was wir als Team Timster besser machen können oder wen ihr euch als Experte oder Expertin in der Folge wünscht. Einfach eine E-Mail an team-timster@kika.de oder das Formular hier unter den Folgen nutzen. Also, macht's gut, bleibt gesund und bis nächsten Monat. Ciao.